Deutschlandfunk, Medias Res, das Medienmagazin.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Heute sprechen wir über den dicken Lügner mit lächerlicher Frisur und ohne Ahnung von Politik. Gut, dass ich hier nur zitiere. Der Schriftsteller Lee Child hat diesen Satz über, nein, nicht Donald Trump, sondern über Boris Johnson gesagt. Und damit spiegelt er auch das wider, was die Medien in Sachen Boris Johnson beschäftigt. Nicht mögliche politische Pläne, sondern sein Chaos im Auto, seine Frisur und der Krach mit der Freundin. Kann er was dafür? Das besprechen wir heute. Aber zu Beginn schauen wir nach Detmold. Der Fall Lüchte. Heute ist der Prozessauftakt vor dem Landgericht in Detmold. Drei Angeklagte sollen über viele Jahre gegen mindestens 41 Kinder sexuelle Gewalt ausgeübt haben. Für knapp 30 Zuhörerinnen und Zuhörer und für die Medien ist Platz im Gerichtssaal. Aber sowohl Besucher als auch Medien mussten den Saal kurz nach Beginn des Prozesses wieder verlassen. Die Öffentlichkeit und die Medien sind ausgeschlossen. Ich habe mit Jens Gnieser gesprochen. Er ist Direktor des Amtsgerichts in Bielefeld und Vorsitzender des Deutschen Richterbundes. Meine Frage war, wie der Ausschluss auch der Medien begründet wurde.
Das Gericht kann durchaus die Öffentlichkeit ausschließen. Hier geht es ja in dem Prozess auch um die schutzwürdigen Interessen von Minderjährigen, die mutmaßlich Opfer von Straftaten geworden sind. Und das Gesetz sieht in solchen Fällen vor, dass eben die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden kann, um die Jugendlichen zu schützen in ihrer Entwicklung.
Wie wägt denn das Gericht dieses öffentliche Interesse bzw. persönlichen Schutz gegeneinander ab? Wann überwiegt das eine bzw. wann das andere?
Ja, zunächst mal hat das Gesetz selbst eine recht eingehende Regelung, in dem die Opfer eine relativ hohe Bedeutung haben. Wenn Sie nämlich zum Beispiel möchten, dass die Öffentlichkeit Zutritt hat, dann muss das Gericht gar nicht letztendlich abwägen, sondern dann ist das nach dem Gesetz ausschlaggebend. Aber wenn, wie in diesem Prozess, die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird auf Antrag auch der Nebenkläger, dann ist die Abwägung des Gerichtes eröffnet und dann muss man eben schauen, welche Folgen sind für die Opfer zu erwarten, wenn man aus dem Prozess berichtet. Es geht natürlich auch dann um den Täter und gegebenenfalls um seine Resozialisierung und das muss unter einen Hut gebracht werden.
Nun wollen die Medien ja gern berichten, auch wenn sie ausgeschlossen sind. Wie dürfen sie es in diesem Fall tun?
Zunächst mal sind die Medien ja dann von der Hauptverhandlung als solches ausgeschlossen. Das heißt aber nicht, dass nicht andere Recherchemöglichkeiten eröffnet sind. In derartigen Fällen ist es beispielsweise oft der Fall, dass Rechtsanwälte oder Nebenklägervertreter sich vor den Medien öffentlich äußern. Und das ist zum Beispiel eine Recherchemöglichkeit, die den Medien immer offen steht.
Und wenn die Medien zugelassen sind, beziehungsweise wenn sie berichten dürfen in der Einschränkung, die Sie gerade beschrieben haben, gibt es dann noch inhaltliche Einschränkungen? Ich denke da zum Beispiel an die sogenannte identifizierende Berichterstattung.
Zu trennen von dieser Problematik Ausschluss der Öffentlichkeit ist die Frage, darf ich jetzt den Namen des Angeklagten beispielsweise nennen? Darf ich Bilder von ihm bringen, ja oder nein?
Ja.
Und da ist auch wieder eine Abwägung erforderlich. Da ist nämlich relevant, zum Beispiel handelt es sich um eine Person des Zeitgeschehens, also um eine Person, die jedermann kennt. Ich nenne etwa Verfahren wie Hoeneß und Ecclestone, wo die Verfahren natürlich auch die Namen genannt wurden. Und dann geht es auch um die Straftat selber. Welche Bedeutung hat sie? Ich darf zum Beispiel auf das Verfahren bei dem Mord gegen den Regierungspräsidenten Lübcke verweisen, wo ja jetzt in den Medien auch der echte Name des Tatverdächtigen zu lesen ist. Ja. Da haben die Medien in der Tat umgestellt, als eben klar wurde, welche Bedeutung dieser Fall hat. Das könnte ja hier der erste Fall vorliegen, wo eben Rechtsradikale nach dem Krieg einen amtierenden Politiker ermordet haben. So etwas hätte es bisher noch nicht gegeben, wenn sich das alles so rausstellt. Und das hat dann natürlich auch eine gesellschaftliche Bedeutung. Und auch das ist im Rahmen der Abwägung, darf der Name genannt werden, ja oder nein, relevant.
Jens Gnieser, er ist Direktor des Amtsgerichts in Bielefeld und Vorsitzender des Deutschen Richterbundes. Mit ihm habe ich über die Berichterstattung beim Prozessausschluss im Fall Lüchte gesprochen. Und apropos Lüchte oder vielleicht doch Lügte. Es ist eine ziemlich ernstzunehmende Debatte um diese beiden Aussprechvarianten entbrannt, auch hier im Haus des Deutschlandfunks. Unser Chefsprecher Gerd Darsen ist im Studio. Herr Darsen, Lügte oder Lüchte?
Was davon richtig ist, das kommt darauf an, welche Maßstäbe man anlegt. Und wenn man davon ausgeht, dass ein deutscher Ortsname so ausgesprochen wird, wie die gewöhnlichen Ausspracheregeln anzuwenden sind, dann würde man erstmal sagen, der Ort heißt Lügte.
Ja.
Weil das G nach einem Vokal als ein G oder ein K gesprochen wird. Das haben Sie eben übrigens auch schon gemacht, ohne das vielleicht zu merken. Sie haben nämlich über Boris Johnson gesprochen. Und haben gesagt, dass er als Lügner bezeichnet wird.
Nicht Lügner.
Ja. Und deshalb ist man im Fall von Lügte bzw. Lüchte auch erst davon ausgegangen, es sollte am besten Lügte heißen. Aber wir haben jetzt gemerkt, dass die Aussprache dort vor Ort doch so konsequent auf Lüchte lautet. Da haben wir uns jetzt dem angeschlossen und sagen jetzt auch Lüchte und nicht mehr Lügte. Wobei keine der beiden Varianten wirklich falsch ist. Es sind nur zwei unterschiedliche Varianten.
Weil die Menschen in Lüchte Lüchte sagen und nicht Lügte.
Deshalb machen wir das jetzt so. Normalerweise macht man das bei Ortsnamen so, dass man die so ausspricht, wie sie vor Ort ausgesprochen werden. In Ortsnamen können ganz schöne Klippen eintreffen. Ich sage nur den Ort Strahlen, der sich mit AE schreibt, was man auch für ein Ä halten könnte. Aber er heißt Strahlen und nicht Strählen. Oder als anderes Beispiel den Ort Zweibrücken.
Ja.
Und das ist ein Ort in Rheinland-Pfalz, nicht weit entfernt von Saarbrücken. Aber den Ort Saarbrücken spricht man mit der Betonung auf der mittleren Silbe, Saarbrücken. Aber Zweibrücken lautet Zweibrücken und nicht Zweibrücken.
Und ich füge noch das Klassikerbeispiel des Bruchs und Bräuchs ein, also Grevenbruch, Grevenbräuch.
Ganz genau, auch das ist auch eine Besonderheit.
Nun haben wir ein besonderes Problem hier, also es ist kein Problem, eine besondere Tatsache hier beim Deutschlandfunk, denn wir senden bundesweit. Das heißt, sowohl in Norddeutschland als auch in Süddeutschland hört man uns. Wie werden da solche Entscheidungen aufgrund der Regionalität getroffen?
Was den Fall Lügte bzw. Lüchte angeht, da waren wir zunächst auf Lügte, weil wir wollten, dass sich dieser Name bundesweit möglichst korrekt ausgesprochen anhört. Denn viele Menschen, die nicht im Nordrhein-Westfälischen oder im Westfälischen oder eigentlich müsste man sagen im Lippischen leben, denen wird die Aussprache Lüchte angesichts der Schreibweise erstmal eigentümlich vorkommen und halten das vielleicht für falsch. Das war der Grund dafür, erst einmal Lügte zu verwenden. Aber ich glaube, mit Lüchte liegen wir ganz gut.
Also, wir bleiben beim Lüchte. Danke, Gerd Darsen, der Chefsprecher hier im Deutschlandfunk. Das Sommer ist, liebe Hörerinnen und Hörer, das merken Sie unter anderem am Grillgeruch. Sie merken es am Schild im Elektromarkt, auf dem steht, nein, wir haben keine Ventilatoren mehr. Sie brauchen gar nicht mehr zu fragen. Und das merken Sie an der Leere im Fernsehen. Die allabendlichen vertrauten Gesichter fehlen. Anne Will, Maischberger, Plassberg, Lanz, Illner, alle machen Sommerpause. Stört das eigentlich jemanden? Oder etwas netter gefragt, welchen Stellenwert nehmen Talkshows in der Medienlandschaft, in unserer Gesellschaft zurzeit ein? Immer noch Arena politischer Grabenkämpfe oder doch eher breit geklopfe abseitiger Nebendebatten? Ich habe mit Arno Frank gesprochen. Er beobachtet Serien und insbesondere Talkshows und schreibt regelmäßig darüber. Ich habe ihn gefragt, ob sich die Wahrnehmung der Talkshows als politisches Debattenforum verändert hat.
Ich glaube, dass die Rolle der Talkshow sich eher verstetigt hat. Man weiß, was man bekommt, wenn man sich einen der großen vier anschaut, also Will, Illner, Maischberger oder Plassberg. Was dazu gekommen ist, ist, dass neue, ganz viele blasenhafte Foren der politischen Meinungsbildung gibt, die sich dem Fernsehen komplett entziehen, im Internet eben, in den unterschiedlichen Schluchten und Ecken, die es da so hat. Und das macht eigentlich die großen Talkshows als Hauptmanegen gesellschaftlicher Debatten eher noch wichtiger.
Ich hätte jetzt gedacht, Sie wären irrelevanter geworden durch die ganzen Meinungsmedien, die dazugekommen sind.
Ja, ich würde eher sagen, man merkt ja auch, wie Sie versuchen, damit umzugehen und das aufzugreifen, was unten drunter geschieht. Aber es ist doch noch Mainstream, was da passiert. Also die großen Talkshows ist weniger Meinungsbildung als so eine Art Meinungsbetonierung. Also ich weiß ja schon, was die Grüne sagt und was der Mann von der FDP darauf erwidern muss. Und ich weiß sogar schon, wann Anne Will Augenbraue hebt. Und das stimmt schon. Also in ihrer Ritualisierung nähern sich diese Talkshows inzwischen schon den Parlamentsdebatten an. als deren Spiegelung, so sie ja auch schon gesehen werden.
Also Talkshows als Bestätigung dessen, was man ohnehin schon möglicherweise weiß oder was man über die Politiker weiß. Und dennoch werden diese Talkshows ja insbesondere von den Medien sehr genau beobachtet. Im Spiegel wird regelmäßig rezensiert. Was glauben Sie, warum legen die Medien so einen großen Wert auf die Beobachtung der Talkshows?
Das hat einen Service-Charakter. Ich mache das ja auch und schaue mir abends die Talkshows an und dann schicke ich bis um 1, 2 meinen Text. Da geht es aber vor allem um die Chronistenpflicht. Es herrscht eine große Nachfrage nach diesen Texten. Es gibt Leute, die wollen sich jetzt nicht eine Stunde anschauen zu Fragen der Gesundheitsreform oder des Dieselskandals, aber die wollen dann schon ganz gerne zusammengefasst wissen, welche Positionen da ventiliert wurden, wer besser abgeschnitten hat als der andere. Ich habe übrigens mal Maybrit Illner gefragt, wieso sie, weil das tut sie, großen Wert auf diese Nachberichterstattung legt. Also die lesen das auch, was dann anschließend darüber veröffentlicht wird. Und sie meinte, naja, so bliebe eben das von Ihnen gesetzte Thema länger im Umlauf. Hat mich gewundert. Ich dachte, es könnte denen komplett egal sein, aber die setzen ja auch Themen. Da sitzen große Redaktionen dran, die machen sich Gedanken darüber, was sie da präsentieren und wie und mit welchen Gästen. Und dann wünschen die sich auch, dass im Nachgang darüber länger diskutiert wird. Daher auch die Einbeziehung von jetzt bei Plasberg beispielsweise irgendwelcher Tweets oder Facebook-Kommentare aus dem Netz, wo die Interaktion ja immer wichtiger wird mit den Leuten.
Sie sagten eben, dass man bei den Talkshows bekommt, was man ohnehin erwartet. Die einen sind politischer, die anderen sind eher in Richtung Unterhaltung. Wenn wir mal das Beispiel Markus Lanz nun nehmen, da sitzen mittlerweile Politiker neben Schauspieler und ich sag mal normalen Menschen. Sagt das etwas über die veränderte Funktion von Politik und auch Politikerwahrnehmung aus, dass da so eine große Mixtur ist?
Möglicherweise. Ich müsste allerdings eine Lanze für Lanz brechen, denn der gehört nicht zu den großen vier. Der kommt dann immer, nachdem die Maybrit Illner fertig ist. Und dann macht man sich erstmal so den oberen Hemdkragen auf, macht sich so ein bisschen lockerer und jetzt kommt der Lanz.
Der macht sich dann auch gerne den oberen
Hemdkragen. Der macht sich nämlich auch den oberen Hemdkragen auf und er sieht viel zu gut aus. Und dann sitzt er da und das ist ja eine lockerere Runde. Das interessante Phänomen, finde ich, und eine der hauptsächlich spannendsten Entwicklungen ist, dass Markus Lanz derjenige ist, in dessen Sendung sich Dinge zutragen. Also Markus Lanz ist derjenige, der Alice Schwarzer grillt für irgendwas. Markus Lanz ist derjenige, der den AfD-Kandidaten für Brüssel mit seinen eigenen Widersprüchen konfrontiert. Und bei Markus Lanz sagt der ehemalige Bundespräsident Gauck komische Sachen. Diese Liste ließe sich endlos fortsetzen. Man unterschätzt den Lanz, weil er weich wirkt und niedrig anfliegt. Und der hat nicht diesen, sag ich mal, Anne Will, Maischbergerschen Anspruch, ich komme euch auf die Schliche. Ich frage da nochmal nach. Also das tut der auch, aber er tut es auf eine viel weichere, magazinigere Art eigentlich, weil da sitzen noch andere Leute. Und wenn Sie da einen Politiker sitzen haben, der seltsame Dinge sagt, dann fährt dem nicht gleich sein politischer Gegner in die Parade, sondern da sitzt nur der Lanz und der nickt. Oder er zeigt Haltung, was er eben auch sehr oft tut. Aus dieser leicht unterschätzten Position heraus, wie ich gerade sagte, der macht sich locker, gelingt es dem Lanz in letzter Zeit, wie ich finde, die relevanteste politische Talkshow zu machen. Und man würde sie kaum so nennen, weil die eben wie so eine, wie Sie schon sagen, wie so eine illustre Runde gestaltet ist. Das ist ein interessantes Phänomen.
Die Talkshows gehen in die Sommerpause. Über ihre veränderte Funktion und auch veränderte Wahrnehmung seitens der Medien habe ich mit Arno Frank gesprochen. Er rezensiert regelmäßig die Talkshows. Dankeschön, Herr Frank.
Ich habe zu danken.
Und wenn wir über volksnahe Politiker sprechen, Leute wie du und ich, dann gehört er sicher auch dazu, zumindest wenn wir die Ordnung in seinem Auto als Maßstab setzen. Unaufgeräumt und chaotisch sieht es aus im Wagen von Boris Johnson. Das Foto ging um die Welt und passt auch zu seinem Image als leicht schluffiger Halodri. Auf Frisur und Lebensstil, ja, auch das scheint im Fokus der medialen Berichterstattung zu stehen. London-Korrespondent Friedbert Meurer ist im Studio, ausnahmsweise mal hier in Köln und nicht in London. Herr Meurer, Boris Johnson malt alte Weinkisten so an, dass sie aussehen wie Busse, hat er in einem Interview gesagt. Und daraus sind schon wieder große Schlagzeilen geworden. Um Politik scheint es nicht zu gehen bei ihm. Stimmt der Eindruck?
Also er schafft es einfach, dass sich alle dann jetzt auf diese selbstgebastelten Busse stürzen und er da ein bisschen sein sein Halodri-Image verändern kann, sich irgendwie ein bisschen als doch als fleißiger, konzentrierter Typ darzustellen. Ja, für mich wird eindeutig zu wenig über Politik gesprochen. Man müsste darüber reden, wie will er es denn schaffen, wie er es ständig jetzt verspricht, dass Großbritannien auf jeden Fall 100%ig friss oder stirb am 31. Oktober die EU verlässt. Da sollte man ihn festnageln, tut man zwar auch, aber stattdessen geht es dann um diese lächerliche Sache. Entschuldigung, dass ich das so deutlich sage. Diese lächerliche Sache, was hat er im Auto liegen? Fliegen die Kaffeebecher herum? Ist er ein Chaot und entsprechend nicht geeignet, aber Premierminister zu sein?
Ist das typisch britischer Boulevard oder unterscheidet sich da die Berichterstattung in Sachen Boris Johnson von anderen?
Ich finde, das machen alle, auch die seriösen Zeitungen, nehmen dieses, weniger das Foto aus dem Auto, sondern mehr diese Geschichte, seinen Streit mit der Freundin, das wurde vom Nachbarn gehört, der rief die Polizei, das Audio, er hat es aufgezeichnet mit seinem Handy, hat es dem Guardian gegeben. Darüber berichten auch intensivst die Times und andere seriöse Zeitungen, stellen die Charakterfrage. Ich habe mir sagen lassen, tatsächlich, ähnlich wie in den USA, auch im Vereinigten Königreich, steht die Person, die Persönlichkeit, auch wegen des Mehrheitswahlrechts, so sehr im Fokus. Ist er als Person geeignet, ein politisches Amt auszuüben?
Und nun, wie er es für sich nutzt. Denn Boris Johnson war früher selbst Journalist. Er hat in Brüssel über die EU berichtet. Benutzt er die Medien auch für sich und in seiner Art als ja etwas schluffig auftretender, weiß man nicht, wohin er will?
Er weiß genau, er ist der Popstar der britischen Politik. Und dieses Image pflegt er. Und auf dieses Image fahren alle Medien ab. Er beherrscht perfekt, finde ich, die Medienklaviatur. Er weiß genau, zum Beispiel, es gibt ein altes Zitat von ihm, da wurde er mal gefragt, wollen Sie Premierminister werden? Und er sagte, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Premierminister werde, ist niedriger, als dass man Elvis Presley lebend auf dem Mars findet. Mit Elvis Presley, den hat man nicht gefunden, aber Johnson wird jetzt Premierminister. Er weiß genau, mit welchem Witz, Scherz, Zuspitzung er es schafft, die Top-News zu bringen.
Aber noch ganz kurz zum Schluss. Muss er sich da möglicherweise auch einer politischen Agenda und auch was die Medien betrifft anpassen? Denn er hatte eigentlich gesagt, er gibt keine Interviews und nun tut er es doch. Könnte ja ein Hinweis darauf sein, dass er doch jetzt wirklich unter Druck steht und auch mal Inhalte liefern muss.
Natürlich steht er unter gewaltigem Druck und er wird schon sehr bald Inhalte liefern. Aber jetzt im Moment geht es nur und ausschließlich um die 160.000 Mitglieder der Tory-Partei, der konservativen Partei, um die Urwahl. Es geht um nichts anderes und ausschließlich darum geht es. Und deswegen war es vor dem Hintergrund klug von ihm, kein Interview zu geben. Aber jetzt wird er natürlich genagelt, er muss liefern und jetzt gibt er serienweise Interviews.
Schiefe Frisur, unaufgeräumter Wagen. Boris Johnson nutzt sein Image, um über Politik hinweg zu, ich sag mal, deuten. Friedbert Meurer, danke fürs ins Studio kommen. Und nun haben wir noch die Meldung aus Sommerroy. Schade, dass unser Chefsprecher nicht mehr da ist. Mit durchgestrichenem Ö, der könnte es besser aussprechen. Die kleine norwegische Insel, die in aller Medienmunde ist. Und diese Tatsache zeigt, manchmal sind Meldungen so schön, da recherchiert man gar nicht und lässt sich als Journalist breitwillig fast blind aufs Glatteis führen. Oder haben es die Medien in diesem Fall doch gar nicht so richtig verbockt? Annika Schneider erklärt den Fall.
Die PR-Menschen der norwegischen Innovationsbehörde können sich auf die Schulter klopfen. Ihr Coup ist gelungen. Noch vor 3 Wochen dürften die wenigsten Menschen die Insel Sommerøy in Nordnorwegen überhaupt gekannt haben. Seitdem haben nicht nur der US-Sender CNN und der britische Guardian über das Eiland berichtet. Auch viele deutsche Medien vermeldeten den ungewöhnlichen Plan der Inselbewohner. Sie hätten Unterschriften gesammelt, um zur ersten zeitfreien Zone der Welt zu werden. Da die Sonne auf Sommerøy im Sommer durchgehend scheint, seien Uhrzeiten schlicht überflüssig. Das Thema legte eine klassische Medienkarriere hin. Zuerst berichtete der norwegische Rundfunksender NRK darüber, internationale Medien folgten und vor einer Woche schickte auch die deutsche Presseagentur einen entsprechenden Bericht raus. Eine Insel möchte zeitfrei werden. Gestern Abend folgte die Richtigstellung. Alles nur ein PR-Gag, hieß es auf einmal. Die Petition habe es zwar gegeben, die Idee dafür kam aber wohl von der norwegischen Innovationsbehörde. Die habe das Ganze eingefädelt, um den Tourismus anzukurbeln. Nun könnte man der DPA natürlich mangelnde Sorgfalt vorwerfen. Das wirft aber die Frage auf, wie viel Recherche notwendig gewesen wäre. Der zuständige dpa-Korrespondent hatte mit dem Initiator der Petition persönlich telefoniert und bekam von der Innovationsbehörde ein Foto von der Unterschriftenübergabe. Hätte er selbst auf die Insel fahren sollen, über 2000 Kilometer weit? Die knappen journalistischen Ressourcen lassen sich sicherlich besser einsetzen. Die Schuldigen sehe ich auf der anderen Seite. Nicht nur Journalisten, auch PR-Leute haben Pflichten. Im deutschen Kommunikationskodex heißt es, PR- und Kommunikationsfachleute verbreiten keine falschen und irreführenden Informationen. Daran hätten sich besser auch die norwegischen Marketingleute gehalten und transparent gemacht, dass die Petitionsidee von ihnen kam. Das Traurige ist, Erfolg hatten die PR-Leute mit ihrer Idee trotzdem.
PR und die Medienreaktion aus Sommerroy. Annika Schneider hat den Fall erklärt. Henning Hubert, Medias Res im Dialog heißt die Sendung morgen um 15:35 Uhr im Deutschlandfunk. Welches Thema?
Wir fragen unter 0221 345 3451. Ab sofort ist der Anrufbeantworter geschaltet. Was wünschen Sie sich vom Wetterbericht? Also die weiteren Aussichten interessieren uns. Gerade gibt es die Hitzewelle, Juni-Rekord geknackt. Das hörten Sie ja bei uns schon gestern im Programm. Wir reden jetzt schon über das Wetter, fällt Ihnen gar nichts anderes mehr ein. Könnten Sie vielleicht auch fragen im Deutschlandfunk, aber...
Ist das Sommerloch schon da?
Ja, die Plusseite heute, Wochenzeitung Die Zeit auf Seite 1 am heutigen Siebenschläfertag, fand ich diesen Satz. Noch nie war so politisch wie jetzt übers Wetter zu reden. Also es ist klar, es geht auch um Klimawandel bzw. Klimakrise und was Gesellschaft, was Politik tun wollen, um die Erderwärmung zu stoppen. Also es spielt bei diesem Thema vieles rein. Was ist noch Wetter? Was ist schon Vorbote des Klimawandels? Wie ausführlich brauche ich den Wetterbericht? Alles diese Fragen. Also uns interessiert in unserer Dialogsendung, wollen Sie nur Ihr Wetter vor Ort kennen oder interessiert Sie auch die Tornadosaison in den USA? Da gibt es dann auch viel Berichterstattung. Wir haben weltweite Wetterberichte, wenn wir an CNN denken oder bei uns gleich, wenn man mal bis zum Ende hört, die 16 Uhr Nachrichten enden wahrscheinlich heute auch wieder bei Algier, wolkenlos 29 Grad.
Jetzt brauchen wir noch eine Telefonnummer, wo sich Hörerinnen und Hörer melden können.
0221 345 3451. Ab sofort ist der Anrufbeantworter geschaltet oder live morgen ab 15.35 Uhr. Wo holen Sie sich Ihren Wetterbericht? Und wir fragen auch, was wünschen Sie sich vom Wetterbericht als allgemeine Überschrift?
Und Sie können uns auch eine Mail schreiben, mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Medias Res im Dialog morgen 15.35 Uhr mit Henning Hubert. Dankeschön.
Gerne.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Hallo, ich bin Sebastian Riemer von der Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg. Unsere Schlagzeile des morgigen Tages lautet: Enkeltrick, nicht wenn Herr Wimmer Dienst hat. Und dabei geht es um Jürgen Wimmer, einen Sparkassenmitarbeiter, der jetzt schon zum zweiten Mal eine ältere Dame davor bewahrt hat, viele Zehntausende Euro zu verlieren, weil er aufmerksam wurde, als sie bei ihm Geld abheben wollte. Er hat die Polizei gerufen und konnte dadurch mit dazu beitragen, dass die Betrüger gefasst wurden.
Und ich sage Ihnen, morgen kaufe ich mir die Rhein-Neckar-Zeitung. Das ist eine interessante Schlagzeile. Medias Res geht dem Ende entgegen. Gleich ist der Büchermarkt im Anschluss dran mit Jan Drees. Und wir hören uns quasi morgen wieder. Medias Res im Dialog, unsere besondere Sendung mit Ihrer Beteiligung am Telefon bzw. per Mail. Und dann ab 15.35 Uhr live hier im Deutschlandfunk. Den Podcast zu dieser Sendung, den können Sie natürlich auch finden ab sofort unter deutschlandfunk.de. Das war's von uns. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.